FM4 Doppelzimmer.
Das heißt, wir reden jetzt einfach über meine Station und...
Genau. Genau, wir reden jetzt mal einfach über deine Stationen.
Und über die Ukraine auch, über...
Ja, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt endlich mal jemanden da sitzen. Es gibt irgendwie so zwei Sehnsuchtsorte von mir. Das eine ist Sibirien. Du könntest zu Recht fragen, warum. Ich weiß es selber nicht genau. Und das zweite ist Odessa.
Ist besser. Nicht so kalt.
Weil Odessa ist einfach so ein Ort, es ist einfach der Name, oder?
Odessa, ja?
Ja, schon.
Wäre auch ein schöner Name für mich. Frau Odessa.
Ja, tatsächlich.
Odessa, das klingt weiblich. Mit dem A am Ende.
Total. Ist es auch. Die Odessa.
Die Odessa.
Deswegen verbindet man auch einen Ort damit, der unglaublich vielfältig und bunt und offen und ja. Also immer ein Ort, wo ich gern mal hingefahren wäre. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann dich vielleicht schon ein bisschen fragen, wie es dort ist.
Ja, klar, natürlich. Ich liebe diese Stadt. Ich bin dort aufgewachsen und bin dreimal im Jahr dort. Also meine Familie ist noch da und meine Freundinnen sind da. War gerade in Odessa. Da kann man schön feiern und schön flanieren.
Jetzt lebst du ja nicht mehr dort. Also ist das, was du damit verbindest, Vergangenheit oder hast du noch eine Gegenwart zu Odessa?
Es ist eine sehr schwierige Frage. Was ist Gegenwart? Ich lebe eigentlich entweder in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit oder ich träume in der Zukunft, also in der Zukunft, die ich mir wünsche und die ich mir vorstelle. Und Odessa ist schon da, aber es ist nicht einfach, an diese Stadt zu denken, weil ich sie immer kleiner empfinde. Also die schrumpft richtig in meiner Wahrnehmung. Also das Kind wächst dort auf und die ist riesig. Du kommst dir vor wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Ring in so einer Schmuckschatulle. Und dann siehst du einmal Paris oder New York. Ganz lieb, danke schön. Und dann siehst du, dass Odessa klein ist und provinziell. Aber trotzdem liebst du diese Stadt und du weißt, da hat sich... alles abgespielt, was die geprägt hat. Also schon, das sind schon große Gefühle, aber es ist schon bitter für mich, diese Schatulle betreten zu wollen jedes Mal. Du weißt, du bist viel zu groß, du weißt viel zu viel, du hast viel zu viel gesehen. Und die Stadt war nur eigentlich nur eine Traumvorstellung, ein Klischee der anderen. Und damit bist du aufgewachsen. Also wenn man sich der Geschichte der Ukraine und Südrusslands stellt, weißt du schon, dass es keine rein multikulturelle, harmonische Stadt war, mit harmonischem, schönem Miteinander. Also es gab Pogrome und unschön eigentlich die Geschichte. Mhm. Und sowas blendest du gerne aus als Schüler oder Schülerin und dann denkst du eigentlich später im Nachhinein, hätte ich das damals in einem Schulbuch gelesen, hätte es mir gut getan. Also diese Ambivalenz, also nicht nur dieses Geschäftstüchtige der Odessiten, dass wir einfach früher Geld verdienen wollten und dass wir eine Hafenstadt sind und jeder wollte Geld verdienen. Also nicht nur das, sondern also dass, wenn es wirklich um die Wurst geht, dann bringst du auch den anderen um. Und deinen Nachbarn, da hört der Spaß auch auf. Also wenn solche Kapitel unserer Geschichte nicht ausgeblendet worden wären in unseren Schulbüchern, ich glaube, ich würde nicht so hadern mit dieser schönen romantischen Vorstellung.
Mhm. Dieses Aufbrechen oder dieses Sehen, dieses ein größeres Bild sehen, weil du sagst, in der Schule hast du das so nicht gehabt. Wann hast du das gehabt?
Dass ich erfahren habe, dass was wir...
Also quasi, dass du dir ein größeres Bild gemacht hast, also auch über die Geschichte dieser Stadt.
Später. Man liest, man spricht mit den Leuten, du beschäftigst dich mit deiner Geschichte, du verstehst, es war nicht alles schön und warum wurde sowas nicht thematisiert? Das gehört einfach zum Erwachsenenleben dazu, dass du als Kind auch um die Schattenseiten weißt. und so in so einem super positiven Weltbild aufzuwachsen, ist auch mühsam. Also ich glaube, Wien ist sehr ähnlich. Da hast du diese wunderschöne Stadt vor der Tür als Kind und denkst, so ist sie wirklich. Und es gab keinen einzigen Schatten in dieser Geschichte, in diesem schönen Bilderbuch.
Es kommt, glaube ich, immer darauf an, quasi in welcher Zeit man aufgewachsen ist. Also ich bin so in den 70er Jahren aufgewachsen und auch immer in welcher Schule, in welchem Bezirk. Ja. Bei mir war das irgendwie so, dass da sehr viele junge Lehrer schon waren und bei mir war Zeitgeschichte und all das, was zwischen 38 und 45 passiert ist, hat in meiner Schule und Schulzeit irgendwie einen großen Platz eingenommen. Drei Bezirke weiter in der inneren Stadt, in den konservativeren Schulen war das nicht ganz so. Mhm. Also es ist immer die Frage quasi, wo man,
ja,
an wen man da gerät. Ja. Und ich glaube, gerade in den 60er Jahren, also 10 Jahre davor, war das noch gar kein Thema in den Schulen. Da hat dann der Geschichtsunterricht,
ja,
wahrscheinlich nach dem Ersten Weltkrieg aufgehört.
Aber jetzt hat sich alles geändert.
Ja, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Also ich weiß es jetzt nicht so genau, aber jetzt ist vielleicht wieder so die Frage, das ist jetzt mit der Ukraine anders, weil ihr einfach so eine bewegte Geschichte habt in der Gegenwart. Wobei, das haben wir eigentlich auch.
Ja. Jetzt?
In Österreich, also ich finde, da geht schon ganz schön.
Also hier, ja. Klar, natürlich. Ja, die letzten Nachrichten waren nicht so. Nicht das, was man sich wünscht. Oder? Aber bei uns eigentlich auch.
Weißt du, was irgendwie lustig ist, wenn man so Interviews liest, die du gegeben hast? Vorwiegend eine große Anzahl von schönen Interviews in deutschen Zeitungen und Zeitschriften, dann da habe ich oft das Gefühl, das ist eine unglaublich schöne Geschichte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sie wahr ist, ja, weil sie oft so wie ein Märchen klingt. Ja, so alles, zum Beispiel die Geschichte, dass deine Mutter Filmemacherin und dein Vater Balletttänzer war. Oder die Geschichte, dass du mit einem Fiaker verheiratet bist. Weißt du, das sind alles so Dinge, wenn man deine Bücher kennt mit diesen Geschichten, die du schreibst, denkt man sich immer, ist das jetzt auch wieder eine Geschichte oder kann ein Leben wirklich so sein?
Das Leben kann so sein. Ich fürchte nur, ich werde oft missverstanden. Also wenn ich vom Fahren spreche, meine ich nicht den Beruf des Fiakers, sondern das Fahren mit der Kutsche. Und mein Mann hat mit 13 seinen Fahrschein gemacht, aber ist aber nie als Fiaker unterwegs gewesen, hat nie Geld damit verdient. Und ich habe es auch gelernt, also ich kann auch ein Pferd anspannen oder angespannen. Oh, kein Vierspänner, also das haben wir noch nie gemacht, aber er hat gelernt, also der ist Fahrer. Ich habe mal gesagt, mein Mann ist Fahrer und der Journalist hat es falsch verstanden. Der dachte, der fährt hier durch Wien. Also das würden wir nie tun. Also wir haben es früher hobbymäßig gemacht, aber dann haben wir uns ein bisschen von diesem Dominanzverhalten distanziert und wir spannen nicht mehr an. Also wir dominieren keine Pferde mehr. Also wir nutzen sie nicht mehr aus.
Aber habt ihr noch Pferde?
Wir haben noch Pferde, aber die werden nicht gefahren, werden nicht geritten. Das sind reine Zirkuspferde, also die sehr intelligente Zirkustricks können, die ich in vielen kleinen Schritten beigebracht habe.
Und wer sieht diese Kunststücke?
Das ist nur für mich. Also ich habe natürlich was vor. Ich möchte als alte Frau mal, wie heißt dieses Zirkusfestival in Monte Carlo? Da möchte ich mal auftreten und zeigen, dass Pferde wirklich deutlich mehr können.
Das wirst du aber dann nicht mehr mit diesen Pferden machen können.
Doch, also ich trainiere die auch.
Aber bis du eine alte Frau bist, das dauert zu lang.
Aber also ich habe Haflinge und die leben ziemlich lange, hoffe ich. Und es dauert nicht lange, bin ich 60, 70, 80.
Okay.
Ich kann mir schon vorstellen, dass ich eine ganz tolle, fulminante Nummer vorführe und da springen alle von den Stühlen und sagen, fantastisch, so simpel und so genial und es war immer klar, dass sie denken können. Also denken, die können natürlich denken, aber nicht in dieser Hinsicht, die ich meine. Also das ist so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, Pferde können lesen, als Schriftstellerin muss sie sowas glauben, und ich bringe ihnen gerade bei, wie sie Buchstaben unterscheiden, wie sie Wörter lesen. Also das heißt, sie lesen unter keinen Umständen, die speichern nur diese Zeichen ab als Zeichen. Also die sehen Buchstaben und speichern diesen Buchstaben als Form ab. Das heißt, ich kann jederzeit so einen Buchstaben zeigen und verbunden mit meinem Wortkommando können sie sagen, mit der Nase können sie diesen Buchstaben anstupsen. Das heißt, die haben es verstanden. Und irgendwann ist es eine lange Nummer und dann können sie wirklich einen Text buchstabieren, vielleicht. Und der Weg ist lang, aber ich habe schon was vor. Also ich möchte nicht nur Bücher schreiben, ich möchte mal auch Spaß haben und etwas sehr Simples zeigen, das für Furore sorgt. Also nicht nur Bücher, sondern so Spielen, Spaß.
Das mit den Tieren können wir jetzt gleich fortsetzen und zu den Raben gehen. Bei deinem zweiten Buch, Wer ist Martha, sind es die Vögel, die sprechen, lesen können. Die haben allerdings, was für eine Schwierigkeit haben sie? Sie können was nicht so gut rechnen.
Ja, eine Schwäche. Ja, es ist lange her. Ich habe dieses Buch 2010 geschrieben in Wien, und es gibt hier wunderbare Krähen. Das ist eine andere Art als in Deutschland, so eine Art, wie heißen die, Nebelkrähen, sind das Nebelkrähen?
Saatkrähen,
mhm. mit dem gelben Schnabel. Und ich habe sie immer bewundert.
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das andere sind als in Deutschland.
Doch, also es gibt so einen Fluss und der trennt diese beiden Arten.
Ah.
Ich glaube, die Oder. Oder? Ja, also ich habe sie immer bewundert und ich habe mich eine Zeit lang für Vögel interessiert und ich habe sie beobachtet, viele Bücher gelesen, und ich habe über diesen alten Mann geschrieben, der Ornithologe ist und so ein Vogel, verrückter Vogelforscher ist. Das heißt, ich musste mich mit dem Thema beschäftigen, aber ich habe es auch gerne gemacht.
Die sollen ja unglaublich schlau sein. Also ich kenne irgendwie so Menschen, die sagen, ich bin befreundet mit einem Raben.
Ja, ich hatte auch so einen Freund, der hat auch einen Raben gehabt, übrigens eine Saatkrähe. Und der hat uns mal besucht und mit seiner Frau und mit dieser Krähe, und die haben gefrühstückt. Und ich hatte von einer Krähe geschwärmt, die wollte früher immer eine Krähe haben. Dann saß sie bei mir am Frühstückstisch, und es war so ein unkontrolliertes, ja, wie sagen wir das auf Deutsch? Also, du weißt schon.
Die Krähe
am Tisch, ja, sie hat gegessen und das kam alles hinten raus. Und sie hat
hingeschissen.
Ja, auf gut Deutsch.
Ja.
Und ich dachte, naja, also so ein Tier wie alle anderen kann ja nicht genauso gut ein Pferd haben. Und ich muss das Tier nicht bei mir in meinem Frühstückszimmer haben. Also ich, es ist mir einfach zu viel Arbeit. Und
ich stelle mir das jetzt so vor. Auf der einen Seite sitzt die Krähe, auf der anderen Seite sitzt das Pferd, in der Mitte sitzt du beim Frühstück.
Ja, also die können nichts dafür. Also das ist ja ihre Art. Aber ich fand es schon ein bisschen abschreckend, weil es ist sehr, sehr viel Arbeit eigentlich, mhm. so eine Krähe.
Und alle drei sitzt ihr da und jeder liest was anderes zum Frühstück.
Genau, das wäre eine schöne Welt.
Was ist Martha? Da müssen wir noch ganz kurz bleiben, weil es einfach so wahnsinnig viel mit Wien zu tun hat. Und diese schöne Entdeckungsreise, wie der Vogelforscher dann beschließt, in dem hohen Alter nochmal so eins draufzusetzen und zu sagen, ich weiß eh, dass ich sterben werde, also gönne ich mir jetzt nochmal so richtig was. Und dann fährt er nach Wien und geht ins beste Hotel der Stadt, ins Imperial, und will dort vor allem ganz viel Torte essen und trifft dann auf einen anderen alten Mann. Aber das könnt ihr dann ja selber lesen, und das ist sehr lesenswert. Und dieses Buch hast du dann aber tatsächlich, und auch das ist wieder so eine schöne Geschichte in der Geschichte, tatsächlich im Hotel Imperial geschrieben. Da hast du dann 3 Wochen gewohnt. Oder ist das auch wieder? Oder ist das auch wieder eine Zeitungsente?
Das ist keine Erfindung. Ich habe dort, glaube ich, wirklich 3 oder sogar 4 Wochen gewohnt. Es war ein Geschenk meiner Mutter. Meine Mutter wusste, dass ich über dieses Hotel schreibe, und sie meinte, wie wäre es, wenn ich dir jetzt für die nächsten 10 Jahre ein Geschenk mache und du quartierst dich dort ein. Und ich habe natürlich ja gesagt, super gerne. Und ich habe so ein normales Zimmer gebucht, aber dann wurde ich upgraded Und tatsächlich saß ich in dieser Suite, die ich beschreibe, in diesem Roman Wer ist Martha? Und aus diesen anfänglich 2 Wochen wurden eigentlich 3 oder 4, ich kann es nicht mehr rückblickend beurteilen, aber es war eine lange Zeit, eine einsame, hungrige Zeit, weil ich dann irgendwann auch kein Geld mehr hatte, weil diese Cocktails an der Bar sind super teuer. Also ich glaube, die sind noch teurer geworden, aber ich
Das heißt, du hast dann wirklich auch all das recherchiert, was du da beschrieben hast?
Also das, was ich in diesem Buch beschreibe, habe ich auch zum Großteil so erlebt.
Da wird jeder Cocktail beschrieben. Das heißt, du hast sie alle getrunken.
Ich habe sie natürlich alle probiert und war ziemlich schnell pleite. Okay, ich war auch dauernd im Musikverein nebenan, weil ich diese Konzerte auch beschreibe im Buch. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe viel zu wenig Geld auf dem Konto und das Leben ist so teuer. Und ich hatte wirklich nichts, was ich ausgeben konnte nach ein paar Wochen. Und ich konnte nicht einmal frühstücken. Frühstück war damals nicht inklusive, glaube ich. Und es war sehr mühsam. Ich glaube, es ist viel zu persönlich, was ich erzähle. Aber es war eine ganz groteske Zeit, weil ich sitze in dieser Suite, an einem riesen Raum und ich habe kein Geld. Und ich schreibe aber an einem Buch, das mich bewegt, das für mich eine Zäsur war. Damals habe ich es auch gewusst. Also ich war in so einer Gemütsverfassung, die ich als verworren beschreiben würde. Also ich weiß nicht, was mit mir los war. Vielleicht hat mir ein Mineral gefehlt, aber irgendwie hat etwas nicht gestimmt in meiner Seele. Und ich glaube, man schreibt am besten, wenn man einen leichten Knick hat oder sich ein bisschen high fühlt. Und wenn man zu hoch liegt oder zu tief gefallen ist, also dieses Dazwischen ist eigentlich der Tod der Literatur. Also dieses Mittelding ist eigentlich so ein Normalzustand, sondern so ein Dauerzustand. Also es wäre auch alles andere wäre Wahnsinn. Aber ich strebe sowas an, entweder wirklich tief sinken oder hoch fliegen, so hoch, dass man sich selbst nicht mehr sieht und nicht mehr weiß, wer man war. Und in so einem Zustand war ich damals. Also ich glaube...
ganz oben oder ganz unten?
Ganz unten am Anfang und dann ganz oben am Ende. Aber dieses Dazwischen, so kann ich nie schreiben. Aber ich warte wirklich jahrelang, bis ich weiß, jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich in diesem Zustand. Ich kann mich nicht zwingen, loszuschreiben. Also es gibt keine Auftragsarbeiten, die ich übernehmen kann und auf Knopfdruck, ich kann nicht schreiben. Ich brauche eine Art Rausch oder so eine Präzision, die ich in mir spüre und dann geht's los. Und das kann Jahre dauern.
Und wie merkst du, dass sich das ankündigt?
Also ich verändere mich körperlich, indem ich entweder meine Frisur ändere und etwas Neues lerne oder... Ja, also etwas Neues lernen oder so Frisur ändern ist immer gut. Dann wird man zu einem anderen Mensch. Du siehst, ich habe jetzt eine neue Frisur. Ich bin gerade dabei, mit meinem neuen Buch anzufangen. Und ich schreibe über eine Frau. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich über eine Frau schreibe. Liebevoll. Also bisher waren meine Frauenfiguren eher wie Karikaturen. Und um wie diese Frau zu werden, habe ich jetzt meine Haare ein bisschen so abgeschnitten. Und nicht so kurz, aber ich sehe jetzt aus wie damals mit 13. Aber damals habe ich auch einen Pony getragen in der Schule und ich glaube, das ist immer ein guter Schritt, also die Frisur zu ändern oder die Haarfarbe zu ändern. Und Frauen können das gut. Ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, ich habe irgendwie vor 2 Monaten meine Haare ganz kurz abgeschnitten. Und so wie ich sie jetzt habe.
Was ist das für ein Gefühl?
Fantastisch.
Ein neuer Mensch, oder?
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, also es gibt ja Menschen, das verstehe ich auch sehr gut, die wollen ihre Haare, also lange Haare, ja, so viele Haare, das so als Kraft. Und bei mir war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, als ich sie abgeschnitten habe, habe ich meine Kraft gekriegt. Also ich habe meine Haare schon auch gern gemocht, aber die waren eher so wie eine Haube, unter der man sich versteckt. Jetzt habe ich keine Haube, also wenn ich eine brauche, dann setze ich meine auf. Aber man ist irgendwie so, ich sehe mehr und man ist klarer. So fühle ich das.
Ich fühle mich jetzt wirklich versteckt mit diesem Pony und ich habe den Eindruck, die anderen wissen nicht, was ich denke. Also unter diesem Pony schlummern böse Gedanken.
Na, das möchte ich nicht beurteilen, was für Gedanken bei dir schlummern, aber ich kann mir vorstellen, dass du gerade was ausheckst.
Also diese Augenpartie, die Augenbrauen, also die sind versteckt, das heißt, es ist ein sicheres Gefühl. Man sieht nicht so richtig, ob ich die hebe oder diese Mikromimik ist ein bisschen verschleiert durch so einen Zaun. Und ich finde das total cool, weil ich war immer offen. Also ich habe jahrelang dieses lange Haar getragen und immer glatt und war das offen.
Gesicht,
allen Winden preisgegeben und jetzt denke ich mir, jetzt war das eine gute Entscheidung und so kann ich jetzt die nächsten 2 Jahre rumlaufen und mal schauen, wie ich dann aussehe. Aber Haare sind wichtig. Ich finde, neue Frisuren sind auch wichtig. Brücken sind ja auch nicht schlecht. Kann man auch ausprobieren. Ja, kann man ausprobieren. Man lebt nur einmal. Und es gibt schöne Brücken. Also ich sehe oft so Läden, also das sind eigentlich so komische Läden, aber das sind auch Perücken im Schaufenster und denke, so eine rosa Perücke hat schon was. Sieht aus wie so eine, wir hatten früher so eine Geschichte, eine Kindergeschichte und da hieß das Mädchen Malvina. Also ich weiß nicht, wie man diese Geschichte übersetzt, aber diese Malvina die hatte hellblaues Haar gehabt. Hellblau und es war so eine verwöhnte Prinzessin und stimmt nicht. Also das Haar war hellblau bei der. Aber ich meine, warum nicht? Du schaust mich so kritisch an.
Nein, ich höre dir einfach nur zu. Du erzählst und ich habe immer den Film dazu laufen, von dem, was du erzählst. Ich stelle mir gerade die hellblauen Haare vor und habe mich gerade gefragt, ob du schon mal eine andere Haarfarbe hattest.
Immer dieses Kastanienbraun. Also jetzt werde ich langsam grau, aber es geht noch. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich, es ist ein bisschen mühsam. Es wird auch warm unter der Perücke, glaube ich. Aber ich konnte mir vorstellen, einfach aus Spaß, so 20 Jahre lang eine richtig schicke Perücke zu tragen und dann, voilà, mache ich die ab und ich bin schneeweiß und trage eine Hochfrisur.
Hochsteck?
Sehe aus wie so eine Rokoko-Dame. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also ich kann mir alles möglich vorstellen. Also ich habe keine Angst mehr. Also ich mag Veränderungen und ich glaube, ich bin so weit, mir sowas auch einzugestehen, dass ich das mag. Und ich will mich auch nicht mehr fürchten. Das Leben geschieht. Ich meine, wir leben nur einmal und offenbar wirklich nur einmal. Und Angst zu haben ist nicht der richtige Weg. Also wir können es eh nicht ändern.
Ich habe so einen schönen Text von dir gelesen, wo du schreibst über ein Theaterstück, das du geschrieben hast, das heißt, glaube ich, Zu den Sternen. Und da geht es um die Reise auf den Mond und du schreibst, dass du dir sicher bist, dass du diese Reise mal antreten wirst. Und so, wenn du eine ältere Dame bist, also bald. und dass du da eigentlich drauf gekommen bist, dass ja dieser Wunsch oder dieser Zug zum Mond ja eh schon immer da war, weil so diese russische Mondfahrt und als Kind. Und das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, weil du sagst Angst. Also es ist nichts zu weit und nichts zu hoch und nichts zu fern.
Ja, also der Mond hat uns immer beschäftigt als Kinder. Und ich erinnere mich, dass ich sehr oft in einem Holzfass gesessen bin. Und dass ich mir vorgestellt habe, also mit meiner Freundin, dass wir gemeinsam zum Mond fliegen. Das war unser Spiel. Also das so eine Rakete zum Mond. Und der Gagarin war ein gut aussehender Mann. Und ich glaube, ich war als Mädchen in ihn verliebt. Und daher kommt diese Mondleidenschaft. Aber ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, in den nächsten Jahren dahin zu fliegen. Ist es noch ein bisschen zu früh. Also ich habe noch was vor. Ich möchte mit meinen Pferden spielen und ein paar Bücher schreiben und mein Leben hier auf Erden genießen, schauen, ob es brutal heiß wird oder nicht. ich möchte alles Mögliche ausprobieren. Also, und dann am Ende vielleicht einmal hin und nicht mehr zurück. Also man stellt sich gerne so als Schriftsteller oder Schriftstellerin Sachen vor, für die man einfach viel zu feige ist im wirklichen Leben. Aber ich glaube, ich könnte das einfach wie in so einem Science-Fiction-Film meinen Raumanzug einfach vom Leib zu reißen. So ein Atemzug oder so ein Implodieren habe ich gehört. Also ich kann mir vorstellen, so brutal zu enden. Also das, was mir im wirklichen Leben fehlt, diese Grausamkeit der Natur, der ich wirklich die ganze Zeit zu entfliehen versuche, das stelle ich mir wirklich vor und wünsche ich mir eigentlich für diesen letzten Moment. Weil das wäre wirklich ein Paukenschlag. Und das würde einfach zu den Büchern passen, denen diese Grausamkeit auf eine gewisse Art und Weise fehlt. Also sie ist nur erwünscht und erhofft, aber die findet nicht statt. Also das ist so ein Spiel und so eine Traumvorstellung. Aber ich glaube, das ist das, was sich ein gelangweilter Schriftsteller wünscht, dass etwas Großes passiert, etwas ganz Schreckliches. Und trotzdem hat man Angst vor sowas.
Aber welchen Dingen setzt du deine Romanfiguren aus, die dich selber interessieren, die du aber selber an dir nicht haben möchtest? Weil du gerade gesagt hast, man kann das ja so schön auslagern in seine Geschichten und dort mal schauen, was passiert.
Ja, meine Protagonisten suchen, begeben sich gerne in Gefahr, aber sind doch eigentlich zu feige, so wie ich, und spielen bis zum Schluss, aber dann ziehen sie sich ziemlich schnell zurück, wenn es wirklich gefährlich wird. Also die sind eigentlich so wie ich. Suchen die ganze Zeit etwas, aber wissen, dass ihr Atem viel zu kurz ist, um dieses Große auch zu benennen. Also ich möchte auch nicht heucheln. Ich möchte meine Figuren so haben, wie ich mich selbst sehe. Und das sind so immer Einzelgänger, die neugierig sind bis zum Schluss und die nicht wirklich wissen, was sie können, vor allem was sie wollen. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt meines Wesens.
Was war eigentlich der Grund, dass du damals mit 19 weggegangen bist aus Odessa?
Ich musste einfach weg. Also ich musste die Welt sehen. Also das war so ein Bedürfnis und ich wurde einfach weggeschickt. Weil ich glaube, meine Mutter hat geahnt, wenn ich bei ihr bleiben würde, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Und meine Mutter ist eine sehr weise Frau und es hat ihr wehgetan, mich ziehen zu lassen. Aber sie hat gewusst, also ich muss weg, um von ihr loszukommen, glaube ich. Also wir sind immer noch Mutter und Tochter und haben eine wunderbare Beziehung. Aber ich glaube, es war wirklich die beste Entscheidung.
Aber das heißt, sie hat es angesprochen, oder?
Also sie hat es mir ans Herz gelegt. Mhm. Und und ich hatte ein Literaturstipendium in Deutschland und war ein Jahr lang in der Nähe von Münster und saß in so einem komischen Papphaus. In so einem Atelier, so ein komisches Haus am Rande eines Dorfs. Und ich kam mit der Situation nicht klar. Ich war überfordert, habe mich super einsam gefühlt. Und ich war 19. Also, da war nichts los. Es war eine mühsame Zeit. Ich habe auch nichts Gescheites geschrieben.
Also aber das war quasi so das Entdecken der Welt, nicht das, was du dir vorgestellt hast.
Also
so,
ich habe irgendwelche Windmühlen gesehen, Windräder gesehen und ein paar Kollegen kennengelernt, aber die waren alle viel, viel, viel zu alt für mich und mit ihren Texten und Musikstücken beschäftigt. Und ich saß in diesem zweistöckigen Atelier und habe mich zu Tode gelangweilt.
Und was hast du dann gemacht?
Ich war spazieren
Nach dieser Zeit, nach der todlangweiligen...
Dann wurde es ein bisschen lustiger. Ich bin dann nach Krems gegangen und hatte dort ein Literaturstipendium im Literaturhaus Krems.
In Krems?
Ja, an der Donau. Und
das ist schön, aber auch klein.
Tolle Aussicht. Ich habe ein Zimmer gehabt mit dem Blick auf die Donau und dann auf der anderen Seite war dieses tolle Gefängnis. Dieses Luxusgefängnis, wunderschönes ehemaliges Kloster, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, also drinnen ist es tatsächlich so, wie man sich ein Gefängnis so vorstellt. Also es ist nicht sehr luxuriös, aber...
Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass die Insassen Baseball gespielt haben. Das fand ich super. Das war irgendwie...
Hast du da über die Mauern drüber gesehen?
Ja, war ein schönes Bild. Schöne Männer auch. Ich weiß nicht, ob sie jetzt spielen dürfen, aber damals, 2002, haben sie Baseball gespielt. Im Herbst. Ja, viel Wein und also sehr viel Wein. Ich habe damals noch keinen Alkohol getrunken. Also ich wurde dauernd überredet. Man hat versucht, mich zu überreden, Wein zu trinken, zu probieren. Ich war zu jung und auch zu unhöflich, glaube ich, weil ich immer Nein gesagt habe. Aber es ist ein Kulturgut. Und die waren so stolz auf ihren Wein. Das war damals die Zeit, da haben die alle Wein getrunken, auf der Straße. Überall. Also es ist überhaupt die Gegend, glaube ich, hier.
Ja,
der Gegenden.
Ich glaube, es ist irgendwie so, ich wollte dich gerade fragen, ob du das irgendwie bestätigen kannst, dass so die österreichische, und ich sage jetzt mal, obwohl du aus der Ukraine bist, die russische Seele, dass es da so irgendwo eine Verbindung gibt.
Es gibt schon eine Verbindung. Ich kann so nicht in Worte fassen. Ich glaube, ich muss was erzählen. Also ich war jetzt in Odessa und meine beste Freundin ist ehemalige Nonne. Also die ist jetzt wieder weltlich. Und ich treffe sie jedes Mal, wenn ich zu Hause bin. Und wir unterhalten uns immer sehr tiefgründig über Gott und die Welt. Und sie schimpft oft mit mir, aber sie darf das, weil wir kennen uns schon seit fast 20 Jahren. Und sie meinte, warum bist du keine Deutsche geworden? Bist du blöd? Warum bist du keine Deutsche? Warum hast du nur diesen ukrainischen Pass? Du hast so eine Chance gehabt. Wieso bleibst du Ukrainerin? Also ich muss sagen, ich habe diesen Pass gerne, weil er eine Art Brücke zur Kindheit ist. Und das habe ich ja gesagt. Und sie meinte, nein, warum? Erklär mir, warum willst du keine Deutsche werden? Und dann meinte ich, ja, in Deutschland ist alles so perfekt. Und sie meinte, ja, du willst leiden. Wir wollen alle leiden. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was die sogenannte russische Seele ausmacht. Wenn es uns so gut geht, gehen wir einfach ein.
Ja, also ich würde Sentimentalität nennen. Also im Guten, das kann was Schönes sein, das kann auch unerträglich sein, also wenn Menschen zu sentimental sind. Aber diese, weil du jetzt über den Wein gesprochen hast, also der Alkohol und auch, ich würde sagen, die Liebe zum Alkohol. Also bei den einen ist es der Wodka und bei den anderen ist es der Wein. Und das, wo es dich hinschwappt, also diese Form von Sentimentalität, ja, wenn vor allem, also wenn du dann in die Männeraugen schaust, die sonst nie weinen können, und dann trinken sie genug Alkohol und dann werden sie einfach sentimental und es rinnen ihnen links und rechts die Tränen runter, weil sie überschwappt werden von ihren Gefühlen, die sie sonst nicht ausdrücken können, dann ist das was, dann muss ich immer, also dann sehe ich die Russen und die Wiener nebeneinander sitzen. Also das ist, finde ich, sehr ähnlich.
Ich finde es auch sehr ähnlich. Also diese weinliche Gesichtsausdruck, wenn man betrunken ist, ist, glaube ich, überall gleich. Aber diese sentimentale Ader, ich glaube, wir teilen die. Die kommt nur aus unterschiedlichen Zeiten, ist anders gewachsen, historisch. Und ja, das ist eine schöne Art zu leben, eine schöne Daseinsform. Also wenn man sagt, ich bin glücklich, mein Leben ist mir gelungen, dann ist bei mir eigentlich Feierabend, dann möchte ich nach Hause gehen. Wenn ich sowas höre, ja, mein Leben ist mir gelungen, ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Nein, wer sowas sagt, ist schon eigentlich so gut wie tot. Also es ist natürlich eine sehr erstrebenswerte Lebensform, aber es ist eigentlich der absolute Stillstand. Also wir sind geboren, um zu leiden und um glücklich zu sein. aber ohne diesen Schmerz, ohne dieses Hadern mit dem Leben, gibt es auch keine Zufriedenheit. So Glück ist auch so ein blödes Wort, Glück. Also dieses in sich ruhen, also ohne Schmerz, würde ich auch nicht schreiben, glaube ich. Also wenn ich zufrieden wäre, und wenn ich sagen könnte, ach, ich hätte so ein Glück im Leben, so könnte ich gleich Tomaten züchten oder Hühner züchten, irgendwo in Mexiko sitzen, auf so einer Farm, und dann darf ich glücklich sein.
Ist aber auch nicht schlecht, oder?
Auch nicht schlecht. Also
und sicher auch ziemlich harte Arbeit.
Ziemlich harte Arbeit, aber ich glaube, ein Schriftsteller oder ein Künstler hat andere Beweggründe und kommt eigentlich aus einer Kindheitsphase nicht richtig raus. Das ist etwas gravierend schiefgelaufen. Wir schreiben ja nicht, weil wir schon als Babys von diesem Beruf geträumt haben, sondern weil wir entweder an uns selbst arbeiten wollen oder nichts anderes gelernt haben oder zu faul sind. Aber ich glaube, was mich angeht, also ich schreibe, um irgendwelche Wunden zu schließen, und ich reiße sie eigentlich immer wieder auf. Und ich kann sie auch nicht richtig in Worte fassen. Also ich denke viel über diese Zeit nach, in der ich Kind war. Und es war so eine Zeit, in der ich wirklich ausgeschaltet war. Also ich habe etwas wahrgenommen, aber nicht richtig zur Kenntnis genommen. Und erst jetzt kommt das alles hoch. Und ich habe...
Was meinst du mit ausgeschaltet?
Ausgeschaltet, wie so ein Radio. Also es ist kein Signal. Einfach ein Gerät, das rumsteht. Und setzen sie Schmetterlinge da drauf. Es regnet auf dieses Gerät, aber es ist kein Signal da. Und ich glaube, ich war einfach ausgestaltet. Also ich war unempfänglich für gewisse Lebenssituationen, für gewisse Feinheiten. Ich habe Bilder gesehen, aber ich habe im Herzen nicht empfangen.
Und wann und was hat das Radio eingeschaltet?
Ich kann es auch nicht richtig beurteilen, aber es kam erst jetzt in den letzten Jahren. Also ich war ziemlich lange ausgeschaltet. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt funktioniert habe. Also es ging mir super. Also ich war immer ganz normal, so wie jetzt, aber es fehlte mir so ein Empfang. So eine Welle.
Mhm. Klingt aber so, als wärst du vielleicht ausgeschaltet gewesen, aber irgendein Signal muss wohl da gewesen sein, weil... Ah, sonst wärst du, also es klingt so, also ein totes Radio warst du sicher nicht. Vielleicht hast du es empfangen oder nichts ausgesendet oder keine Ahnung. Ich finde das irgendwie interessant, was du sagst, weil...
Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Das hat auch meine Freundin bestätigt. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen. Also sie war im Kloster und dann kam sie zurück. Und sie hat mich in dieser Phase mit Mitte 20 abgespeichert. Und dann sieht sie mich wieder und sie meinte, du warst damals ausgeschaltet. Ich habe diesen Ausdruck von ihr. Also sie, das ist der einzige Mensch, der mich so wirklich gut kennt, aufgesehen von meiner Mutter vielleicht und von meinem Mann natürlich. Aber die hat mich damals als etwas Ausgeschaltetes erlebt und dann haben wir uns wieder gesehen und meinte, jetzt machst du mir Spaß. Also ich muss sagen, Claudia, so heißt die, die hat auch schon einiges durchgemacht. Also sie war Glöcknerin in einem Frauenkloster und hat jeden Morgen, auf jeden Fall morgens immer Glocken geläutet. Und ich glaube, das prägt einen auch. Also um 5 Uhr, keine Ahnung, 4 Uhr aufzustehen und dann diese unterschiedlichen Glocken zu läuten. Also es gibt drei Glockengruppen. Und du musst wirklich deinen ganzen Körper einsetzen, um die in Bewegung zu bringen.
Ja, du lässt jetzt ein bisschen aus, dass es auch nochmal, glaube ich, eine ziemlich große Entscheidung ist, ins Kloster zu gehen, oder?
Ja, also die hat es auch gebraucht. Also ich bin dann in der Literatur gelandet und die hat diesen Schritt gewagt und ist im Kloster gelandet.
Aber sie ist jetzt wieder ausgetreten, oder?
Ja, weil sie viel reflektiert und auch einiges verstanden hat. Aber abgesehen davon, dass sie dort einen Mann gefunden hat, in den sie sich verliebt hat.
Im Kloster?
Im Kloster, ja. als ich einfach verstand, dass es nicht der Weg. Also ich bin schon ein sehr gläubiger Mensch und glaubt aber anders als damals. Also nicht mehr so frenetisch. Mhm. Versucht mich auch nicht zu bekehren oder zu überzeugen. Also die ist jetzt auch angeschaltet. Also es macht Spaß, sie zu sehen. Wir streiten uns die ganze Zeit, aber sie darf eigentlich alles. Weil es ist, diese Freundschaften aus dieser Zeit sind immer die tiefsten. Und ich hoffe, wir bleiben einander erhalten.
Aber sie ist aus Deutschland oder aus der Ukraine?
Aus Odessa. Also wir sind beide in Odessa aufgewachsen.
Das heißt, ihr kennt euch seit der Kindheit schon? Verstehe. Wir hatten ja heuer dieses 89-Jubiläumsjahr. War das für dich eigentlich, kannst du dich an das erinnern? So Mauerfall und so, war das?
Nee, also ich war nicht dabei.
Aber so Fernsehen, was die Erwachsenen so reden?
Also wann war das, 89? Mhm. Da waren wir mit unserer Geschichte beschäftigt. Also da haben wir gerade wahrscheinlich so eine Deflation gehabt. Und ich habe Brot gekauft mit 100.000. Also mit so einer Ziffer, da stand 100.000 drauf, das weiß ich noch. Also es hat mich ein bisschen überfordert, also diese vielen Nullen. Also ich habe mich eher wahrscheinlich mit sowas beschäftigt, weil es schon ziemlich cool ist, so mit so einer Währung zu zahlen, die am nächsten Tag nichts mehr wert ist. Das ist schon wie so ein Märchen eigentlich. Das ist so völlig unwirklich und für ein Kind einfach zu viel. Also ich bin mit so einem, wie heißt das?
Backen, Geld.
Geld rumgelaufen. Das ist einfach cool. Also mir fehlt das schon.
Das ist so, wie es eine Zeit lang mit der Lire so war in Italien. Da hat man auch immer mit 100.000 Lire irgendein Mini-Ding bezahlt. Und dann 91, also quasi so dieser wirkliche Zerfall der Sowjetunion. Das ist schon, also ich denke mal, ich weiß nicht, das ist irgendwie schon sehr besonders, dass man so innerhalb eines Kindheitserwachsenenlebens erlebt, dass so das eigene Land, die Staatsform wechselt oder man überhaupt in die Unabhängigkeit geht. Was hat das für Bilder hinterlassen bei dir?
Auf jeden Fall Befreiung. Ich habe nie zu einem Verein gehört in meinem Leben, auch als Kind nicht, obwohl ich eigentlich damals in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, die Chance hatte, Pionierin zu werden, aber ich war einfach zu schlecht. Notentechnisch, man hat mich einfach nicht aufgenommen.
Das wurde wirklich so nach den Noten?
Ja, also ich war viel zu schlecht und habe mich wahrscheinlich auch daneben benommen, aber es gab viele Faktoren. Also ich durfte keine Pionierin werden, aber ich habe trotzdem dieses rote Tuch getragen und das mir täglich von der Schuldirektorin vom Hals gerissen wurde.
Und was
ich wollte einfach dazugehören.
Und was war man da als Pionierin?
Also man war erwachsen.
Was hatte man da für Möglichkeiten oder Rechte? Oder
keine Ahnung,
Pflichten,
es war
oder?
Einfach schön, so ein Tuch zu tragen. Ich wollte einfach so ausschauen wie die anderen. Und darum habe ich auch so ein Tuch getragen. Aber die Direktorin wusste, die Kaponenko gehört nicht dazu. Und hat mir wirklich demonstrativ dieses Tuch vom Hals gerissen. Was mich nicht daran gehindert hat, dann an der nächsten Ecke mir so wieder so ein Neues umzubinden. Weil ich hatte wirklich ziemlich viel in der Tasche. Also ich war eisern in dieser Hinsicht. Und dann gab es keine Pioniere mehr. Und ich habe dann trotzdem dieses Tuch getragen. Also ich war aber trotzdem auch irgendwie erleichtert. Und dieses Befreiungsgefühl und diese Freiheit weiter etwas zu tragen, das ausgedient hat, das war einfach so eine absolut groteske Grundlage, die ich damals schon wahrscheinlich gelegt habe in meinem Wesen. Ich weiß gar nicht, wieso, warum ich dieses Tuch tragen wollte. Oh, kein Mensch hat es getragen, aber ich wollte dann etwas nachholen wahrscheinlich. Also auf jeden Fall war ich keine Pionierin und dann, es war einfach schwierig, diese ganzen Bücher umzustellen und wir haben auch ziemlich lange noch alte Lehrbücher gehabt mit den ganzen Symbolen und es war schwierig, gedanklich umzuschalten. Also es ist einfach immer noch, hat immer noch nicht stattgefunden, glaube ich.
Wie hat das eigentlich so das Stadtbild verändert oder hat es das überhaupt irgendwie verändert?
Ich glaube, es wurden Schritt für Schritt Straßen umbenannt und es ist so lange her. Aber ich glaube, es war für mich schon eine große Chance, überhaupt in dieser Zeit aufzuwachsen, weil das war eine Zeit voller Umbrüche. Und es ist einfach schön, wenn man sagen kann, ja, ich war dabei und ich war dazwischen, immer dazwischen. Und es ist natürlich auch ein Fluch, also zwischen den Kriegen aufzuwachsen. Ich stelle es mir schrecklich vor, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aufzuwachsen. Aber ich glaube, für eine Schriftstellerin wie mich war das ein Segen, weil da habe ich wirklich sehr viel Material, mit dem ich mich beschäftigen kann.
Hat dann diese, weil wir vorher nur darüber geredet haben, dass du nicht, dass du dann irgendwie oft darauf angeredet wirst, also wie dann diese Ausschreitungen, diese Krise dann 2014 war in der Ukraine, also in Odessa dann diese, ich glaube, 48 Toten, die da waren. Und dann wird man irgendwie als Autorin, die in Deutschland, in Österreich lebt, natürlich dann immer gefragt, was halten Sie davon? Und dann wird man so Außenpolitikberichterstatterin. Magst du das? Findest du das gut? Oder nervt dich das?
Mir hat das am Anfang genervt, aber ich habe mich auch nicht richtig geäußert. Weil was soll ich tun? Also ich kann sagen, ich finde das schrecklich, es ist ein Drama, aber das sind nur irgendwelche Floskeln.
Ich denke, man erhofft sich dann immer so eine Innenansicht, also quasi jemand, der, weil du ja dort aufgewachsen bist, einen anderen Zugang hast.
Ja, ich habe mich nicht wirklich geäußert. Es hat mir einfach weh und es ist schwierig, Positionen zu beziehen. Natürlich kann man sagen, wir wurden angegriffen, wir wurden überfallen. Was der Fall ist, die Annexion der Krim, war ein Fehler, aber das sind nur so einfach Sätze, die nichts ändern können. Und ich denke, warum soll ich mich äußern, wenn ich eh nicht helfen kann? Also es sind Menschen betroffen, die fliehen mussten, die ihre Wohnungen, ihre Familien, ihr Leben verloren haben. Und ich sitze da und äußere mich für so eine Zeitung oder fürs Fernsehen. Also ich kam mir einfach so falsch vor.
Ich glaube, es ist dann immer so die Frage, dass man sagt, in diesem sehr komplizierten Geflecht sind jetzt die Russen schuld, hat die Ukraine einen Fehler gemacht, wie steht Europa dazu, als könnte man da eine einfache Antwort geben. Die Frage ist, ob man eine persönliche Haltung dazu haben will.
Also ich habe schon eine Haltung, aber die habe ich immer versucht für mich zu behalten. Also ich bin russischsprachig aufgewachsen, mit russischer Kultur, mit Musik, aber ich bin bewusst ukrainische Staatsbürgerin geblieben. Also ich bin gespalten. Das heißt, ich weiß nicht, was mein Land ist. Also ich habe wenig Ahnung von der Kultur dieses Landes. Das heißt, diese 30 Jahre der Unabhängigkeit sind an mir schon ein bisschen spurlos vorübergezogen. Aber ich glaube an dieses Land. Ich glaube, wir sind ein modernes, aufgeklärtes Land mit guten Energien und mit wunderbaren Ideen und mit wunderbaren Menschen. Und das alles berücksichtigend möchte ich einfach ukrainische Staatsbürgerin bleiben. Punkt. Aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Krim eines Tages als Geste zurückgegeben wird von Russland. Und also die Geschichte lehrt uns doch, dass jedes Unrecht irgendwann aufgehoben wird. Und ein Unrechtregime kann nicht ewig bestehen. Er zerlegt sich innerlich von alleine. Und ich glaube, wir müssen in unserem Land sehr viel tun, um die Korruption zu bekämpfen, um diese sogenannte kulturelle Identität aufzubauen. Was es ist, weiß ich nicht. Ich bezweifle ja auch, ob man sowas braucht in diesem Jahrhundert.
Es ist auch überhaupt immer die Frage mit Identität. Dann gründet sich ein Staat, dann kommt wieder der Nationalismus. Der Nationalismus macht dann wieder alles so eng und dann fragt man sich, wofür war das Ganze, oder?
Ja, also etwas schwierig. sich selbst zu definieren, wenn man keine Ahnung hat, was man ist. Uns wurde einfach nicht erlaubt, diese Sprache zu sprechen, diese Sprache zu schreiben, jahrhundertelang. Es ist eine sehr dramatische Geschichte. Das, wir müssen schon mit etwas anfangen. Und ich habe auch keine Patentlösung. Aber ich bin gerne Ukrainerin, trotz allem. Aber ich mag auch Russland, vor allem diese Vorstellung von Russland, dieses Russland des 19. Jahrhunderts. Ich mag unsere großen Komponisten, ich mag unsere, ich habe unsere, weil ich bin mit ihnen aufgewachsen. Ich habe sie alle gelesen, ich liebe die alle. Und ich glaube, wir gehören trotzdem zusammen, kulturell. Man darf uns auf keinen Fall trennen und sagen, jetzt nach der Annexion der Krim wollen wir mit den Russen nichts zu tun haben. Irgendwann gibt's ein neues Staatssystem in Russland und dann können wir vielleicht miteinander reden und vielleicht wird der Osten uns auch zurückgeben als Geste. Und sorry, das war jetzt wirklich ein Missverständnis vor 100 Jahren. Aber sich jetzt über sowas aufzuregen und einander die Köpfe einzuschlagen, ist auch falsch. Natürlich kann man Position beziehen, aber ich glaube, als Schriftsteller sollte man sich auf andere Dinge konzentrieren, auf subtile Dinge.
Weil du vorhin die russische Sprache erwähnt hast und dann natürlich die russische Musik. Was hat jetzt diese deutsche Sprache in deinem Leben verloren? Und du hast mal so schön formuliert, die deutsche Sprache hilft dir, dich zu fokussieren, also klar, relativ klar zu sein. Ich habe das Gefühl, für mich als Leserin verwendest du die deutsche Sprache, um mir unglaubliche Türen zu öffnen, in denen ich mich endlos verlieren kann. Ich finde es lustig, wie du das unterschiedlich empfindest als ich. Also wie hat dich denn die deutsche Sprache erreicht?
Ja, ich war ein einsames Kind und habe Zuflucht gefunden in deutscher Literatur, in deutscher Sprache. Ich wollte etwas machen. Also mit 13 Jahren hatte ich dieses Bedürfnis, etwas zu machen aus meinem Leben. Und ich konnte mich entscheiden, soll ich Deutsch oder Englisch lernen oder Französisch. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, um Deutsch als interessant zu empfinden. Also im Nachhinein weiß ich auch nicht wieso, was mich damals geritten hat, aber ich fand es damals sehr apart, also vom Klang her und ich habe es gern gelernt, um auf andere Gedanken zu kommen.
So ist das ein bisschen so aus einem Spleen heraus entstanden?
Ja, ein bisschen, aus großer Not heraus, weil ich muss sagen, ich habe meine Muttersprache immer gestottert und da wird man schon ausgeschlossen und Literatur ist der beste Ort für so einen Stotterer und für so einen Außenseiter. Das ist der schönste Ort, den ich mir vorstellen kann. Ich habe Deutsch gelernt und es hat sehr lange gedauert. Ich lerne es immer noch. Also ich bin gerne Schülerin und diese deutsche Sprache, sie ist schon anders. Sie prägt mich schon. Ich merke einfach, wenn ich zu Hause bin in Odessa, wenn ich dann Russisch spreche, ich stottere dann auch ein bisschen, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Aber das ist ein ganz anderer Mensch. Und so ein kleines, verlorenes Mädchen. So eine kleine Gaponenko, die dauernd gemobbt wird von allen Seiten. Und wenn ich Deutsch spreche, also da stottere ich schon kaum. Nur beim N bleibe hängen. Nein, kann ich manchmal nicht sagen. Und es ist einfach ein super, super cooles Gefühl, wenn man ohne hängen zu bleiben spricht. Darum habe ich gerne Deutsch gelernt.
Das heißt, du hast doch ganz schnell in Deutsch geschrieben.
Also in Deutsch schreiben, das war Teil meiner Übung. Also diese Texte zu schreiben. Wir mussten alle kurze Texte schreiben, um Grammatik zu lernen, um Vokabel zu lernen. Und aus dieser Übung heraus ist dann dieses Interesse an Literatur entstanden.
Kannst du in Deutsch Dinge formulieren und schreiben, die du auf Russisch so nicht formulieren könntest oder würdest?
War schwierig.
Ich kann mich erinnern, ich hatte mal das Gespräch, also wir haben immer wieder Leute gehabt, die sich entschieden haben, in Deutschland zu veröffentlichen oder zu schreiben. Und die haben gesagt, sie können zum Beispiel Gefühle oder Erinnerungen sehr viel besser. Also sie können Dinge klar formulieren, die in ihrer eigenen Sprache und Kultur entweder ein Tabu sind oder sehr schwer zu vermitteln sind. Und in der deutschen Sprache ist es möglich, das alles zu benennen für sie.
Ja, im Russischen kann man sich einfach verlieren. Einfacher verlieren. Man kommt nicht zum Schluss in seinem Gedankenbau. Also es gibt keinen tragenden Balken. Und manchmal, man fängt einen Satz an, dann denkst du auch nicht, was wollte ich sagen? Und dann denkst du, wurscht, der versteht mich eh. Also das ist diese verspielte Art.
Also man bleibt so offen.
Die mir fehlt in der deutschen Sprache. Ja, man bleibt offen, niemand erwartet von dir, dass du zu Ende sprichst.
Für die Literatur war eigentlich auch interessant, oder? Nicht?
Nee, das ist schlecht. Da muss man schon
zum Punkt kommen.
Ja, zum Punkt kommen.
Weil mich da die ganze Zeit anschaut. Ich habe hier den ganzen Bücherstapel von dir, also 4 von den Büchern. Und das letzte, der Mann, der mich da vom Cover anschaut, der hat... Also was eigentlich oft vorkommt in deinen Büchern, ist der Ort der Bibliothek in verschiedenen Formen. Dann habe ich mich natürlich gefragt, ist das ein Ort, den du selber hast oder den du gern hättest? Oder ist das ein Sehnsuchtsort? Oder warum kommt er so oft vor?
Bibliotheken? Mhm. Ja, ich mag Bücher. Ich betrachte sie als Zeitgenossen. Das ist vielleicht verrückt, aber ich weiß, ich lebe mit ihnen. Ich habe selbst eine große Bibliothek und sie schauen mich eigentlich an, nicht ich sie. Also sie sehen mich, wie ich manchmal so da sitze und kontempliere, nichts tue, meine Katze kraule oder einen Sekt trinke oder einen Kaffee trinke. Und sie schreien mir zu, steh auf und schreib endlich mal was. Also dieser stumme Vorwurf, den strahlen sie einfach aus. Und ich finde das wunderbar. Sie sind eigentlich wie Lehrer. Ich weiß, ich kann jederzeit ein Buch in die Hand nehmen und ich muss es nicht zu Ende lesen. Ich muss gar nichts. Also es ist einfach eine schöne Art des Seins. Also so eine Bibliothek ist ein Ort voller Möglichkeiten.
Und der Ernest Herz, über den du schreibst, der hat, weil du vorhin darüber erzählt hast, dass du jetzt über eine Frau schreibst, eine starke Frauenfigur hast, stark oder nicht, das werden wir lesen. Der jedenfalls, der sammelt Frauenbekanntschaften, der ordnet sie ein, der archiviert und benennt das. Wie bist du auf das gekommen?
Ja, mein Protagonist hat nur ein Auge, ist eigentlich auch so ein Außenseiter. Ist aber sehr makaber und so eine Art Charme entwickelt im Laufe des Lebens, um etwas zu kompensieren, was er nie haben wird. Also dieses eine Auge wirkt aber sehr anziehend auf seine Freundinnen und sie lieben ihn, aber er ist nicht imstande, Menschen zu lieben und sich selbst eigentlich zu lieben. Und das ist dieser Protagonist in meinem letzten Roman. Und ja, er sammelt Frauen, weil er es kann. Das heißt sammeln.
Er sammelt Begegnungen, sexuelle Begegnungen.
Er archiviert diese Begegnungen, weil er Bibliothekar ist, er legt so eine Datenbank an und das ist ein Spaßvergnügen. Also ich glaube, es ist ein bisschen netter als eine Briefmarkensammlung, weil man kennt die alle oder man hat sie gekannt. Also Briefmarken, also ich weiß nicht, ich stelle sie mir ein bisschen tot vor, aber Frauen, die sich in ihn verliebt haben, das ist wirklich ein wunderbares Hobby für so einen durchgeknallten Bibliothekar.
Ich habe mir jetzt noch mal kurz, ich habe mir jetzt noch mal deine Plattenliste angeschaut und habe mir gedacht, ich finde es spannend, dass Björk da drauf steht. Was hast du für ein Connex zu Björk?
Also Björk habe ich als junge Frau gerne gehört.
Ich finde das so lustig, warum sprichst du immer?
Frau, also wo ich wirklich noch viel, viel jünger war. Ich habe Björk sehr viel und sehr, sehr gerne gehört. Ich finde ihre Stimme zeitlos schön und die Art, wie sie singt, fühlt sich wie eine Beschwörung an. Ich mag Texte, in denen ich ruhen darf. Und ich habe mich immer aufgehoben gefühlt in diesen Texten, die sie gesungen hat. Also ich habe ihre Art immer als eine Beschwörung, wie eine Beschwörung empfunden. wie so ein Zauberspruch. Mhm. Also ich suche wahrscheinlich immer wieder sowas in der modernen Musik. Texte, die mich verhexen wollen, die mich verzaubern wollen.
Ich schaue dich jetzt nur so blöd an, weil ich jetzt an einen Text von dir denke, der auch so eine Beschwörung ist. Das ist der Brief an einen Dichter am Anfang des 21. Jahrhunderts. Also das ist irgendwie so ein Manifest irgendwie oder so. Und da schreibst du: Schreiben Sie einfach und vor allem lassen Sie die Poesie nicht zu Ihrer Religion werden. Lesen Sie nicht zu viel Lyrik. Seien Sie sparsam mit der schöngeistigen Literatur. Lesen Sie am besten gar keine. Legen Sie sich trotzdem eine Bibliothek an, die aus naturhistorischen Büchern, Geschichtsbüchern und Lexika besteht. Interessieren Sie sich aufrichtig für andere Dinge, für den Schiffbau zum Beispiel oder für die Botanik. An wen richtet sich das?
Ich mache viele Lesungen. Es gibt immer wieder diese Frage. Es gibt immer wieder einen jungen Menschen im Publikum, was ich total süß finde. Und es freut mich aufrichtig. Und dann kommt dieser Mensch auf mich zu und fragt mich, ob ich seine Texte lesen möchte. Und ich sage natürlich ja, sehr gerne. Dann lese ich diese Texte und ich erkenne mich wieder. Und ich wünschte, jemand hätte mir sowas damals empfohlen, dass ich mich nicht nur für Literatur und Sprache interessiere, sondern für die Welt. Dass ich ganz bodenständig bleibe und nicht abdrifte. Was mir damals wahrscheinlich geschadet hätte, man kann nicht alles, aber wenn man zwei Sachen schafft, ist es ein Gewinn, es ist ein großes Geschenk, wenn man bodenständig bleibt und wird für etwas Gescheites macht, zum Beispiel wenn man weiß, wenn man eine Kuh, also wie eine Kuh gemolken wird oder wenn man Käse machen kann oder wenn man einfach Wein machen kann.
Aber du weißt, wie man Haflingern Kunststücke beibringt.
Das habe ich mir selbst erarbeitet.
Naja.
Ich habe meine eigene Methode. Es ist eine Kunst, die niemandem etwas nützt, die aber sehr, ewig viel Spaß macht. Also ich bin innerlich nur am Lachen und fühle mich so leichtfüßig wie etwas nicht von dieser Welt. Wenn ich mit ihnen spazieren gehe oder mit ihnen laufe, ist es eigentlich wie ein, also ich laufe nicht mit ihnen, ich tanze mit ihnen, indem ich ihnen etwas beibringe, aber ich bewege mich selbst. Das heißt, es ist sehr viel Körpersprache im Spiel und sehr viel Feinarbeit des Körpers. Das heißt, ich muss wissen, was ich tue. Das heißt, ich jede Bewegung hat eine Bedeutung. Und je feiner eine Bewegung ist, umso lustiger ist es für die Pferde, weil sie kommunizieren so. Sie können ein Ohr anlegen und dann weiß der Kollege Bescheid. Das ist so ein Zucken von Nüstern. Heben Also Hufheben sind nicht unbedingt, um zu kommunizieren, aber die bewegen sich ununterbrochen, um einander zu signalisieren, bis hierher und nicht weiter oder komm näher oder kraul mich oder bist du mein Freund, geht's dir gut? Also so ein Dialog ohne Ende. Die kommunizieren über ihren Körper. Das heißt, ich musste das auch lernen. Das heißt, ich musste wissen, was ich tue und in der Hoffnung, dass sie mich auch lesen können, also meine Körpersprache. Es war ein langer Weg, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg und ich möchte nicht noch einmal anspannen und losfahren. Ich habe zwar, wir haben unsere zwei Kutschen, das sind alte Kutschen, die einfach so rumstehen.
Wo sind die geparkt?
Die stehen in der Nähe von Frankfurt. Also wir sind mit unseren Haflingern umgezogen. Die stehen in der Nähe von Frankfurt, abgedeckt mit einer Plane. Und ich kann mir nicht vorstellen, diese Tiere jetzt irgendwie aufzuschirren und anzuspannen und loszufahren, so unbeschwert wie früher, weil die haben inzwischen so viel gelernt und es ist so viel Vertrauen da und so viel Unbeschwertheit und ich würde alles kaputt machen. Ich glaube, die würden es mir auch verzeihen, aber ich würde es mir nicht mehr verzeihen, weil
aber was ist denn da damals, was ist denn da passiert, dass es eine Zeit lang so war, dass die Pferde in die Kutsche gezogen haben und ihr dann beschlossen habt, das ist jetzt nicht mehr so?
Ich habe es beschlossen. Okay, ich habe es beschlossen, nachdem ich zwei Unfälle hatte. Ich bin zweimal von der Kutsche geflogen und so ist auch mein Roman Das letzte Rennen entstanden. Da beschreibe ich unser Metier, von früher. Also ich habe es wirklich gelernt. Ich konnte fahren. Also ich fand es auch schön, aber ich habe immer Angst gehabt. Und es ist nicht gut, wenn man so verkrampft auf dem Kutschbock sitzt. Das überträgt sich auf die Fahrleine und die Pferde spüren es auch ohne diese Fahrleine. Die wissen ganz genau, die Kapalenko stirbt vor Angst. Und wozu das Ganze? Also, und dieses Warum und wozu, das war überhaupt der erste Schritt auf dem Weg Richtung, ich will nicht sagen Freiheit, aber Richtung Unbeschwertheit und Spaß. Weil das, was ich mache, ist einfach Spaß, ohne dass ich ein Ziel vor Augen habe, außer dass ich vielleicht in Monaco, wo dieses Festival stattfindet, mal auftreten darf. Aber ich habe keine sportlichen Ambitionen und ich merke einfach, dass mir jeden Tag etwas Großes geschenkt wird. Das heißt, diese Kommunikation, die ich erlebe, ist einfach gigantisch. Das, was früher undenkbar war, ist auf einmal Wirklichkeit und mein Alltag. Also, dass ich einfach in den Stall komme und die folgen mir wie ein Hund. Also, und also es gibt so also eine Bewegung, das heißt lecken, kauen. Also mit ihrer Maulpartie zeigen sie, dass sie noch Fohlen geblieben sind und sie zeigen mir die ganze Zeit, wir sind noch immer noch Fohlen und wir folgen dir wie ganz fromme Lämmer und wir finden dich ganz toll und diese Bewegung hatte ich damals nie gesehen. Also,
woher weißt du das alles?
Also, das kommt einfach aus der Pferdewelt. Also ein Pferd, das Unterlegenheit signalisiert, zeigt diese Kaubewegung.
Du, woher weißt du das alles über Pferde?
Ich habe sehr lange zugeschaut, ohne etwas. Also nach diesem letzten Unfall habe ich mir einfach hingesetzt und einfach zugeschaut. Und das war eine Zäsur, weil ich bin auch dankbar, dass ich da damals. Also es ist weder mir was passiert noch dem Pferd, nur dem Wagen. Also die Schere, es war ein Anspanner, die Schere war verbogen und dieser Marathonwagen ist zu nichts mehr zu gebrauchen, aber. Ja, also es war so eine Zeit, in der ich sehr viel über dieses Warum nachgedacht habe. Warum will ich überhaupt fahren? Macht es mir wirklich Spaß? Muss es sein? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, mit diesen Tieren zu sein, ohne sie dauernd zu dominieren? Das ist natürlich so ein Luxusleben, das die führen, die Haflinge. Also die sind so wie versogene Waldorfschüler, aber die geben mir ewig viel und es ist einfach eine permanente Spielerei und ein ewiger Tanz. Und ich brauche nur einmal kurz mit der Schulter zu zucken und die drehen sich so lange ich will. Also die drehen sich im Kreis wie im Zirkus. Und oder die steigen, indem ich einfach mit den Fingern schnippe und ohne dass ich das ihnen mit Gewalt beigebracht habe. Also das, was im Zirkus zu sehen wird, ist leider in den meisten Fällen wahrscheinlich mit sehr viel Druck und Gewalt verbunden. Aber ich habe diese ganzen Kunststückchen ohne Hilfsmittel nur aus ihrer natürlichen Bewegung einfach vertieft und bestätigt. Und daraus sind dann diese Nummern entstanden. Also die sogenannten Nummern, die eigentlich keine richtigen Nummern sind. Aber es ist einfach so ein Tanz und ich tanze gerne und ich bewege mich gerne und ich kann nicht nur Bücher schreiben. Ich will auch in der Natur sein und frieren, mal im Schnee mit den Pferden laufen und frei sein und das Gefühl haben, dass wir alle frei sind. Aber es ist natürlich eine Illusion, weil die sind nicht frei. Die stehen auf so einer Koppel. Es ist natürlich besser als in einer Box, aber die können entscheiden, gehen wir jetzt ins Haus. Also gehen wir in dieses Häuschen rein, trinken wir, fressen wir oder stehen wir jetzt im Regen. Und da kommen die Kapalenko. Es gibt natürlich eine Hierarchie. Also die stellen sich so hin wie die Taxifahrer. Und es gibt natürlich den Chef. Und der Chef darf alles. Und dann gibt's noch die Frau, also den Ehemann vom Chef, der darf auch alles. Dann gibt's die zwei Underdogs. Das sind meine Lieblinge und mit denen ich arbeite ich am meisten, weil ich immer zu kurz komme, weil es eigentlich auch falsch ist. Aber ich mag sie alle und ich glaube, ich wäre ein anderer Mensch geworden. Also ich hätte damals dann nicht schon, wo ich beschlossen habe, Deutsch zu lernen, ich hätte damals dann nicht zu den Pferden kommen sollen. Das hätte mir diesen Umweg erspart. Also ich fühle mich jetzt sattelfest, nicht weil ich jetzt diese vier Romane publiziert habe und nicht mehr in meiner Muttersprache, also kaum stottere, und mich sicherer fühle und mehr Selbstvertrauen habe. Also ich glaube, diese Pferde hätten mir damals alles erspart. Also wenn ich mich damals auf sie eingelassen hätte und damals schon angefangen hätte, mit ihnen zu sein.
Aber diesen Bogen, den du gezogen hast, hast du eine schöne Spur gezogen, an denen jetzt viele oder an der jetzt viele Menschen teilhaben können, weil diese Geschichten da sind, die du veröffentlicht hast.
Ja, ich lebe gerne in meinen Geschichten. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, es aufzuhören. Aber ich möchte diese Tiere auch nicht missen und wünschte mir, dass die ganzen Reitermädchen, die ihre Ponys lieben oder glauben zu lieben, dass sie nicht anfangen, dann Sporen zu tragen und ihre Pferde zu verprügeln. Und diese sportlichen Ambitionen sind sehr fragwürdig. Natürlich ist es interessant, sich zu messen, aber das sind sehr, sehr brutale Szenen, die man sieht. Und ich wünschte, dass diese kleinen Reitermädchen im Herzen nicht erwachsen werden, dass sie ihre Ponys immer noch so lieben, wie sie am ersten Tag geliebt haben, und dass sie nicht anfangen, dann mit diesem Getue, mit diesem kavalleristischen, männlichen Getue aus dem 19. Jahrhundert. Also das ist mein großer Wunsch an die Reitermädchen.
Wenn wir jetzt quasi die Leute mit dem Bild hinterlassen, wie du mit den Pferden auf deine Art und Weise tanzt und ihnen da hinten weg noch ein Lied mitschicken, was ist das dann von deiner Liste? Sind das Cocteau Twins, sind das Carpenters? Was wäre das?
Ja, was wünschst du dir?
Ich glaube, ich würde am liebsten Cocteau Twins hören, weil das hört man nicht so oft, aber ja, es ist dein Wunsch.
Bitte. Ja? Ja, es ist magisch. Nach wie vor, zeitlos. Sehr gerne.
Oh, zeitlos. Wir haben so viel über Zeit, Vergangenheit und Gegenwart. Über die Gegenwart haben wir am allerwenigsten gesprochen eigentlich. Wir haben über das, was davor ist und was danach ist, gesprochen. Aber wir waren jetzt da. Das ist Gegenwart. Und
danke.
Das war wahnsinnig schön, dieses Gespräch mit dir.
Danke dir.
FM4 Doppelzimmer.